Was sagt die Bibel zum Thema Sex vor der Ehe? In unserer Gesellschaft heute ist vorehelicher Geschlechtsverkehr längst zur Normalität geworden. Laut verschiedener Studien haben 2/3 aller Jugendlichen ihr erstes Mal im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Schätzungsweise haben 90% all derer, die heiraten, vor der standesamtlichen Eheschließung Geschlechtsverkehr gehabt. Und durch den gesellschaftlichen Wandel im Bereich der Sexualethik werden immer mehr Normen in Frage gestellt, die eigentlich bis dahin von der Mehrheit als gültig angesehen worden sind. Und das hat zur Folge, dass selbst in christlichen Kreisen die Frage nach dem Sex vor der Ehe gar nicht mehr so einheitlich beantwortet wird. Und so stellt sich für uns heute die Frage: Sagt die Bibel überhaupt etwas zu dem Thema Sex vor der Ehe? Und wenn ja, was sagt sie? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Dr. Joel White. Herzlich willkommen bei FTH Podcast.
Danke.
Herr White, Sie sind Dozent für Neues Testament hier an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Sie haben sich in den letzten Jahren viel mit sexualethischen Fragen beschäftigt. Warum sind Ihnen diese Fragen so wichtig?
Ja, zunächst einmal habe ich gemerkt, dass die Frage in vielen Gemeinden sehr wichtig geworden ist. Mhm. Und ich bin oft unterwegs mit einem Seminar in Gemeinden, nicht nur zu diesem Thema, sondern ja, sexualethische Fragen überhaupt. Mhm. Und Sie haben die Wandlung in unserer Zeit angesprochen, mhm, dass sich sehr viel verändert hat in diesem Gebiet. Und ich merke einfach, dass viele Gemeinden davon überwältigt sind, okay, und nicht mhm mehr wissen, wie sie darauf antworten sollen. Ja. Sie sind sprachlos geworden zu diesem Thema.
Okay.
Ja. Zudem vielleicht noch das andere. Es ist nicht nur die Frage, okay, Sex vor der Ehe oder nicht, sondern welches Narrativ beherrscht mein Leben? Mhm. Denn wir leben nicht im luftleeren Raum, sondern ja, seit der sexuellen Revolution ist ein ganz anderes Narrativ vorhanden. Mhm. Und ich finde diese ziemlich destruktiv und von daher bedarf es einer Antwort von der Bibel.
Mhm. Ja, Stichwort Antwort von der Bibel. Was sagt die Bibel zum Thema Sex vor der Ehe? Also welche Texte kann man da anführen?
Ja, also vor allem natürlich, und das ist in der Bibel unumstritten auch, ist das Nonplusultra 1. Mose Kapitel 2, mhm, die Erschaffung von Adam und Eva, mhm, dann mündet es in eine quasi Eheschließung, muss man sagen, wo Adam Eva verspricht, sie wird bei ihm sein, er wird mhm bei ihr. Und darauf sagt dann der Text als Kommentar, deswegen soll man Vater und Mutter verlassen, mhm, sich seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden. Und im Laufe der Bibel merkt man dann bei Paulus, bei mhm Jesus an anderer Stelle, dass das eine Ordnung für die Ehe geworden ist. Das heißt, dass es so aufgefasst wurde, dass es genauso ablaufen soll. Mhm. Man verlässt die eine Ursprungsfamilie, verspricht einem anderen Menschen in der Ehe die Treue und dann erst darf man und soll man die sexuelle Beziehung beginnen.
Mhm. Um jetzt aber den Schöpfungsbericht als Stelle für Sex vor der Ehe nehmen zu können, mhm, muss man doch annehmen, dass in dieser Aufzählung ein Mann soll Vater und Mutter verlassen, er soll seiner Frau anhängen und dann sollen die beiden ein Fleisch werden, dass da eine zeitliche Reihenfolge auch ja gemeint ist. Also ja, kann man zeigen am Text, dass der Mann zuerst seine Eltern verlassen soll, dann seiner Frau anhängen und erst dann sollen die beiden ein Fleisch werden?
Ja, ich denke, das geht zunächst einmal rein aus der Grammatik hervor, mhm, in der Art und Weise, wie das aneinander angereiht ist im mhm hebräischen Text. Aber auch wenn wir merken, was die Bibel damit macht, also wenn man die Bibel anschaut, dann kommt ein Begriff im Neuen Testament öfters hervor, Porneia, mhm, Unzucht. Und das deckt sehr viele verschiedene sexuelle Vergehen. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, es geschieht außerhalb der Ehe. Mhm. Das heißt, die Voraussetzung ist einfach da, dass tatsächlich eine Reihenfolge ist. Wir sehen es natürlich auch in der Geschichte von Jesus beziehungsweise von Maria und Josef. Mhm. Sie ist schwanger geworden. Josef weiß nichts davon und er ist nicht naiver gewesen als wir. Er wusste, im Normalfall war da Sex im Spiel. Dann ist klar, das ist nicht rechtens. Mhm. Und erst ein Engel informiert ihn, hey, bei Maria läuft es hier ein bisschen anders als normal.
Ja. Kann man aber überhaupt davon ausgehen, dass im Schöpfungsbericht von einer Ehe die Rede ist? Mhm. Also Adam und Eva heiraten ja nicht jetzt in unserem Sinne.
Ja.
Also kann ja nicht auch einfach eine lebenslange Partnerschaft ohne Trauschein gemeint sein, oder ist da wirklich von Ehe die Rede?
Es ist natürlich, war kein Standesamt in Eden, das nicht, wo sie hingingen. Aber die Bibel später bezeichnet in Malachi ihre Beziehung oder ihre Ehe als oder ihre Beziehung als eine Bundesschließung. Mhm. Das ist genau das Entscheidende hier. Ehe ist ein Bund. Und das kann in verschiedenen Kulturen anders aussehen, wie das gehandhabt wird. Aber in der Bibel ist mit einem Bund gemeint Versprechen, Vorzeugen mit Negativkonsequenzen, wenn man dieses Versprechen bricht. Mhm. Und wir haben dort in dieser Geschichte einen Zeugen, nämlich Gott selbst, der bezeugt, wie Adam ein Versprechen gibt. Du bist Fleisch meines Fleisches und Knochen meines Knochens. Mhm. Hier wird damit eine Verwandtschaftsbeziehung oder Verwandtschaftsverhältnis beansprucht, wo er sagt, jetzt gehören wir zusammen.
Ja.
Also es kommt zu einem Versprechen, und Gott bezeugt das, und dazu wird der Mensch dann angehalten, dieses Versprechen einzuhalten. Und natürlich in verschiedenen Kulturen, wie ich gesagt habe, ist das anders gehandhabt. Mhm. Aber es hat schon die Qualität einer Ehe von Anfang an.
Wir reden jetzt von Sex vor der Ehe. Wann beginnt die Ehe in unserem Kontext? Ist ja auch nicht ganz unumstritten die Frage.
Ja, also in Europa ist das geregelt in der Regel durch standesamtliche Trauung. Mhm. Und das ist auch wichtig. Also nicht, dass nur zwei Menschen sich einander das im Stillen versprechen, ja, wir wollen zusammenbleiben, sondern vor der Öffentlichkeit, vor der Gesellschaft. Es ist nicht nur ein Übereinkommen zwischen zwei Menschen, sondern gründet eine Familie. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, so hat die protestantische Lehre das immer verstanden, dass eigentlich der Staat hier Ehe schließt und dann ist eine gültige Ehe vorhanden. Mhm. Aber das spiegelt, glaube ich, biblische Werte tatsächlich wider.
Ja, okay. Das heißt, wir können festhalten für den biblischen Befund, der wohl wichtigste Text zu dieser Frage ist der Schöpfungsbericht, weil Gott uns dort offenbart, dadurch, wie er es geschaffen hat, zeigt er uns, wie er es möchte.
Ja.
Und Jesus nimmt darauf Bezug in seinen Argumentationen auch zur Ehescheidung, und auch Paulus bewertet eben Sex außerhalb der Ehe und in anderen Konstellationen durchaus negativ.
Ja. Ja, genau. Mhm. Also bei Jesus ist es, wenn die Frage der Scheidung ihm gestellt wurde von den Pharisäern, hat er ganz explizit auf diesen Text in der Schöpfungsgeschichte Bezug genommen und gesagt, so wollte es Gott von Anfang an, und dass die Ehe auf Dauer, also lebenslang, bleibt. Bei Paulus merken wir an verschiedenen Stellen, aber nehmen wir jetzt Epheser 5, wo die Rede von der Ehe ist und die gegenseitigen Verantwortungen. Und da bezieht er sich genauso explizit auf diesen Text in 1. Mose.
Ja. Warum legt das Wort Gottes so einen Wert darauf, dass Sex eben in so einem geschützten Rahmen stattfindet?
Mhm. Ja, Sie haben es gesagt, zunächst einmal als Schutz für die Menschen. Also in unserer heutigen Zeit sind wir alle irgendwie beeinflusst von Hollywood-Filmen, wo Sex einfach da zum Genuss da ist und es hat überhaupt keine Konsequenzen, wenn einer heute mit dem einen und morgen mit dem nächsten. Aber so ist das Leben nicht und so ist Sex nicht. Es sei denn, wir haben uns völlig irgendwie verhärtet und sind völlig irgendwie abgedriftet. Aber wir spüren instinktiv, dass Sex wirklich sehr viel mit uns als Mensch zu tun haben. Mhm. Und wenn es richtig funktionieren soll, dann lassen wir nicht nur die Hüllen fallen, sondern auch die Masken. Wir zeigen uns, wie wir sind und machen uns verletzlich. Wir liefern uns einem anderen Menschen aus. Und das funktioniert am besten ohne großen Schmerz, wenn klar ist, hey, wir bleiben zusammen. Mhm. Denn das ist gar nicht leicht, diese Aufforderung einem anderen Menschen gegenüber nackt zu sein, nicht nur körperlich, sondern seelisch. Ja. Und es bedarf eines bestimmten Rahmens, wo ich weiß, ich bin gut hier aufgehoben. Denn die Folgen, wenn es auseinander geht, sind verheerend auch für den Menschen. Deswegen soll es in diesem Rahmen stattfinden.
Ja. Was würden Sie darüber hinaus jungen Menschen raten, warum es sich lohnt, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten?
Ja, ich denke, vielleicht ganz banal. Ich habe kenne niemanden, der gesagt hat, ich wünschte, wir hätten es vorher gemacht. Ja. Mhm. Ich kenne aber sehr viele Menschen, die gesagt haben, oh, das war wirklich eine falsche Entscheidung. Okay. Die Beziehung ist auseinandergegangen. Aber Menschen, die warten, merken im Nachhinein, dass es gut und wichtig und richtig war. Paradoxerweise ist das die beste Voraussetzung für eine gute sexuelle Beziehung, weil guter Sex, sagen wir so ganz platt, lebt in oder entsteht in einer gesunden Beziehung. Also die Beziehung ist die Basis dafür. Und Sex sozusagen die Krönung. Wenn man das umgekehrt macht, dann wird es schwierig. Von daher, wenn man wartet, dann übt man die verschiedenen Fertigkeiten, die man sonst braucht. Eine gute Freundschaft. Wie verbringe ich Zeit mit dem anderen? Wie ich kann den anderen ein bisschen besser und ganzheitlicher kennenlernen.
Ja.
Und das sind die Voraussetzungen für eine gute eheliche Beziehung. Ja?
Ja.
Aus diesen Gründen würde ich junge Menschen dazu raten.
Ja, vielen Dank. Man hört ja jetzt gerade auch aus dem säkularen Bereich immer mal wieder Einwände, warum man eben nicht warten sollte.
Ja.
Und ich würde Ihnen einfach mal drei Einwände so entgegenwerfen und Sie können ja entgegnen, was Sie den Leuten sagen würden. Der erste Einwand lautet, ich muss doch vorher Erfahrungen sammeln, damit der Sex später in der Ehe eben auch gut ist.
Ja, das ist, finde ich, man sagt das so platt, aber man merkt vielleicht nicht, was man eigentlich anderen Menschen antut damit. Ich objektiviere an einen anderen Menschen. Er ist für mich nur ein Platzhalter dann für den idealen Sexpartner. Und wie viel Erfahrung ist eigentlich genug dann? Ich kann immer mehr machen. Soll ich 100 mit 100 verschiedenen Menschen schlafen und den Vergleich ziehen? Und wenn ich das tue, dann habe ich sie alle enthumanisiert. Sie sind nur Objekte meiner Lust. Und das finde ich wirklich desaströs, muss ich sagen. Zum anderen hilft es nicht. Wie ich gesagt habe, die beste, man kann nicht irgendwie Erfahrung sammeln und meinen, das wird dann in der Ehe einen Vorzug bringen. Denn erstens verändern sich Menschen ständig. Dein Partner wird ein anderer Mensch sein in 10 Jahren, als er jetzt ist. Ja? Mit anderen Bedürfnissen, auch sexuelle Bedürfnissen. Man muss sich immer wieder neu auf den Ehepartner auch einlassen. Das heißt, Erfahrungssammlung sammeln. Es geht hier nicht um irgendein Produkt, das ich im Supermarkt kaufe, sondern um eine Beziehung. Und da ist die beste Erfahrung eben keine.
Ein zweiter Einwand lautet, der klingt jetzt sehr platt, aber man hört ihn tatsächlich öfter so, man kann doch die Katze nicht im Sack kaufen.
Ja, man muss das ausprobieren, wenigstens an dem einen. Okay, jetzt will ich heiraten oder denke, wir wollen heiraten, muss sehen, ob es klappt. Ja, aber wiederum, sexuelle Beziehungen klappen ganz instinktiv. Jeder Mensch kann es instinktiv machen. Ja? Mhm. Natürlich gibt es hier in Deutsch Schwierigkeiten. Aber in den allerseltensten Fällen haben sie eine physiologische Ursache. Guter Sex entsteht aus einer guten Beziehung. Mhm. In den allermeisten Fällen wiederum. Ja. Es gibt hier und dort so Dysfunktionen. Aber das heißt, ich lerne oder ich bereite mich auf eine gute Beziehung vor, indem ich die anderen Fertigkeiten einübe mit dem Partner, die dann dafür sorgen, dass die sexuelle Beziehung richtig ist. Und wiederum, es ist keine Garantie. Ja? Es gab so viele Beziehungen, die angefangen haben, da war die große Liebe und die große Leidenschaft und das vergeht irgendwann einmal. Auf der anderen Seite gibt es genug Paare, die am Anfang ihre Schwierigkeiten hatten und das wurde dann immer besser. Das kann man nicht durch solche Tests irgendwie im Voraus sagen.
Ja. Ja. Der dritte Einwand und letzte Einwand, den hört man aber auch in christlichen Kreisen immer mal wieder und der lautet so: Wir werden doch sowieso heiraten. Mhm.
Ja, das ist natürlich lobenswert, also dass wenigstens dieser Vorsatz vorhanden ist, aber man darf nicht vergessen, das ist noch nicht eine gültige Ehe und viele haben diesen Vorsatz gehabt und leben zusammen und merken, dass es doch nicht klappt und gehen auseinander und bereuen es zutief. Das kommt vor. Auch überraschenderweise, es gibt jedenfalls in den USA, das ist weniger hier erforscht, aber einige Studien zeigen in den USA, dass Paare, die zusammenleben, vor der Ehe die schlechteren Karten haben. Dass eine Ehe zustande kommt und dass sie von Dauer ist. In den ersten 2-3 Jahren ist das eben gleich, aber danach gibt es Statistiken, die zeigen, Paare, die zusammengelebt haben, haben die schwierigeren also mehr Schwierigkeiten diesbezüglich. Und das ist ganz faszinierend. Es ist nicht ganz erforscht, warum, aber eine These, die mir einleuchtet, ist, wenn man in dieser Haltung ist, okay, wir probieren es aus und zeigen und machen uns noch nicht etwas fest, dann hat man eine Verzögerungstaktik schon eingeübt. Ja? Und nicht das, was für die Ehe notwendig ist, nämlich ich gebe mich ganz und bedingungslos hin. Und wenn man vorher das andere eingeübt hat, dann hat das seine Auswirkungen in der Ehe, offensichtlich.
Ja, ja. Ich möchte zum Schluss nochmal unseren Blick auf die seelsorgerliche Ebene wenden. Was können Ihrer Meinung nach oder sollten Ihrer Meinung nach junge Paare tun, wenn es dann doch passiert ist? Ja. Und wie können Gemeinden eben auf seelsorgerlicher Ebene darauf reagieren?
Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, denn natürlich leben wir in einer Zeit, wo sehr viele Erfahrungen gehabt haben. Und unsere Botschaft als Christen kann nicht einfach sein, schade, das wäre so schön gewesen für euch. Und vielleicht klappt's mit der nächsten Generation. Und das ist auch nicht die biblische Botschaft. Vergessen wir nicht, dass Paulus wenn er, als er nach Thessalonich kam, mit Leuten zu tun haben, gehabt hat, die Jungfrauen waren. Ja, das war eine Kultur wie unsere, mit Menschen, die sehr viel Erfahrungen hatten. Was hat Paulus ihnen gesagt? Ihr könnt wieder rein werden. Ja, Jungfräulichkeit kann man nicht wieder zurückhaben, aber man kann jederzeit sexuell rein werden. Das ist eine unglaubliche Botschaft und hoffnungsvoll für viele. So würde ich raten, dass man in dieser Situation dann vertrauensvolle Menschen aufsucht und sich dieser Reinheit wieder zuspricht, neue Vorsätze macht, vielleicht sogar gleich heiraten. Warum nicht? Also die Idee, dass man dann gleich auseinandergehen muss, finde ich oft fatal. Also diese Menschen haben nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist gemacht, sondern sie sind ihren Leidenschaften nachgegangen. Sie wollen aber in vielen Fällen zusammen sein. Dann sollen sie Nägel mit Köpfen machen und unter Beratung von weiseren und erfahreneren Christen den Weg weitergehen in die Verantwortung vor Gott und da ist bestimmt sein Segen drauf.
Ja, Herr White, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für dieses sehr hilfreiche und aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen und all unseren Hörern einen angenehmen Tag und gottesreichen Segen für Ihre Arbeit auch.
Dankeschön.
Und wer sich intensiver mit diesem und anderen sexualethischen Themen beschäftigen will, der kann gerne in das bald erscheinende Buch von Joel White reinschauen, das den Titel trägt, Was Gott sich dabei gedacht hat, die biblische Basis einer christlichen Sexualethik. Das Buch erscheint ab Januar 2021 im Brockhaus Verlag und ich bin sehr gespannt darauf. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.